Deutschlandfunk Kultur Musikfeuilleton.
Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, Komponist zu werden. Ich habe mich als Kind sehr ernsthaft bemüht, für eine Oper, zu der ich bereits das Libretto geschrieben und das Bühnenbild gemalt hatte, auch die Musik zu komponieren. Aber ich war einfach dazu nicht in der Lage, weil mir dafür etwas im Kopf fehlt.
Dieses Bekenntnis stammt nicht von Jean-Jacques Rousseau, sondern von seinem großen Verehrer, dem französischen Kulturwissenschaftler und Anthropologen Claude Lévi-Strauss.
J'aurais aimé profondément être compositeur ou même être chef d'orchestre.
Ich wäre am liebsten Komponist oder Chefdirigent geworden. Selbst heute, wenn man mich fragen würde, gleichsam wie in einem Feenmärchen, was wünschst du dir am meisten? Dann würde ich sagen, ich möchte dirigieren können. Machen Sie es möglich, zu dirigieren.
Lévi-Strauss, der Begründer des Strukturalismus, der im November 2009 hundertjährig starb, entstammte einer traditionsreichen jüdischen Familie. Sein Vater war ein beliebter impressionistischer Maler, der Großvater mütterlicherseits Rabbiner, der väterlicherseits Isaac Strauss Orchesterleiter. Vielleicht rührt ja daher seine erklärte Liebe zur Musik. Für seine mangelnde Begabung hatte der Verfechter eines aufgeklärten Antisubjektivismus eine simple Erklärung.
Nur von der Musik und von der Mathematik lässt sich, glaube ich, sagen, dass sie wirklich angeboren sind. Man braucht eine gewisse genetische Ausrüstung, um sie zu betreiben. Ich erinnere mich ganz deutlich an das Dinner mit dem großen französischen Komponisten Darius Milhaud in New York, wo ich während des Kriegs als Flüchtling lebte. Ich fragte ihn, wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie Komponist werden würden? Er beschrieb mir, dass er als Kind im Bett beim Einschlafen eine Musik vernahm und ihr zuhörte. Es war eine Musik, die zu keiner ihm Bekannten einen Bezug hatte. Später stellte er fest, dass das bereits seine eigene Musik gewesen war.
Lévi-Strauss ist bekanntlich der moderne Theoretiker und Wiederentdecker der Mythologie als Basiswissen über das menschliche Zusammensein und als Erzählung eines Ordnungssystems von universeller Geltung. Sein Ruhm beruht auf Untersuchungen über die Amazonas-Indianer unter anderem, die er 1937 in Zentralbrasilien aufsuchte, deren Riten, Mythen und Gewohnheiten er systematisch erforschte. Ihm war schon während des Studiums aufgefallen,
in unserer Gesellschaft wird die Wissenschaft vollkommen von der Kunst getrennt. Das heißt also von allem, was in uns noch mit Sensibilität zusammenhängt. Der Strukturalismus trennt die beiden Pole nicht voneinander. Im Studium sehr konkreter Phänomene, die die Sensibilität berühren, praktiziert er das, was ich als die Theorie des wilden Denkens bezeichnet habe.
Das ganzheitliche wilde Denken in Mythen, Ritualen und Bildern hat Lévi-Strauss auf seine Weise selbst praktiziert.
Le livre que j'ai publié en 1955 et qui s'appelle Triste Tropique, auquel on a souvent reproché d'être incohérent dans sa construction, eh bien,
das Buch, das ich 1955 unter dem Titel Traurige Tropen veröffentlichte, hatte ich nicht nach einer literarischen Fasson konzipiert, sondern wie eine Oper. Das gilt auch für die vier Bücher, die später unter dem Obertitel Mythologica erschienen sind.
Dem ersten Band, das Rohe und das Gekochte, hat Lévi-Strauss bezeichnenderweise als Motto die Ode an die Musik von Emmanuel Chabrier vorangestellt. Das Buch beginnt mit einer Ouvertüre. Bewusst hat er die Kapitel nach Musikformen unterteilt.
Erster Teil, Thema und Variationen. 1. Bororo-Gesang. Arie des Vogelnestaushebers. Rezitativ. Erste Variation. Sechste Variation. Rezitativ. Zweiter Teil. 1. Sonate der guten Manieren, A bis D. 2. Sinfonia breve, in 3 Sätzen. Dritter Teil. 1. Fuge der 5 Sinne. 2. Kantate des Opossums, A bis D. Vierter Teil. Die wohltemperierte Astronomie. 1. Dreistimmige Invention. 2. Doppelter Spiegelkanon. 3. Toccata und Fuge, A und B. 4. Chromatisches Stück. Fünfter Teil. Sinfonia rustica in 3 Sätzen. 1. Divertissement über ein volkstümliches Thema. 2. Vogelkonzert. 3. Hochzeit.
Auf den Spuren der Mythologie, der Wilden und des wilden Denkens machte Lévi-Strauss eine fundamentale Entdeckung. Ihm sei da aufgegangen,
dass Musik und Mythologie sozusagen zwei von der Sprache gezeugte Schwestern sind, die auseinandergetrieben wurden und unterschiedliche Richtungen einschlugen, so wie in der Mythologie die eine Person nach Norden, die andere nach Süden geht, um einander nie wieder zu treffen, hoffe ich, dass ich vielleicht, wenn es mir schon nicht mit den Tönen gelingt, mit Bedeutungen komponieren kann.
In einem Punkt unterscheidet sich dieses Geschwisterpaar allerdings gewaltig. Die Sprache spricht, die Musik ertönt.
Es kann keine Musik geben ohne Sprache, die vor ihr bestanden hat. Die Musik ist Sprache minus Sinn. Und so verstehen wir, dass der Hörer, der primär ein sprechendes Subjekt ist, sich unwiderstehlich getrieben fühlt, diesen fehlenden Sinn zu ergänzen.
Darin sind sich wohl alle einig. Musik und Mythos sind Ausformungen und Ausdrucksweisen existenzieller, kollektiver Lebensformen. Lévi-Strauss spricht von existenziellen, bewussten oder unbewussten Anklängen, die sich im Menschen abspielen.
Der wahre, mühevolle Weg, auf dem er alle Enttäuschungen erlebt, ist sein Leben selbst mit seinen Hoffnungen und Enttäuschungen, seinen Prüfungen und Erfolgen, seinen Erwartungen und Leistungen. Die Musik zeigt ihm das Bild und zugleich das Schema von ihm, jedoch in Form eines verkleinerten Modells, das diese Wechselfälle des Schicksals nicht nur nachahmt, sondern auch beschleunigt und in einer kurzen Zeitspanne verdichtet, die das Gedächtnis als ein Ganzes zu erfassen vermag und das zudem sie zu einem erfolgreichen Ende leitet.
Lévi-Strauss zieht daraus den Schluss,
dass die Musik auf ihre Weise eine Rolle vergleichbar der Mythologie erfüllt. Als Mythos, der in Tönen statt in Worten kodiert ist, liefert das Musikwerk ein Entzifferungsraster, eine Matrix von Beziehungen, welche die erlebte Erfahrung filtert und organisiert, an ihre Stelle tritt und die heilsame Illusion verschafft, dass Widersprüche überwunden und Schwierigkeiten gelöst werden können.
Paradebeispiel ist für Lévi-Strauss die Oper.
Was ist für mich eine Oper? Ein großes Abenteuer. Ich steche auf einem Schiff in See, dessen Geschirr in Gestalt von Masten, Segeln und Tauwerk alle die instrumentalen und vokalen Mittel versammelt, die vom Komponisten gefordert werden, um eine Reise ans Ziel zu bringen, die in 3 oder 4 Stunden eine gewaltige Musik zusammendrängt. Ebenso vielgestaltig wie das Schauspiel der Welt und doch eine und einheitlich. Und die mich in eine 1000 Meilen von den irdischen Dingen entfernte Welt versetzt, so fern, als ob man mitten auf dem Ozean wäre.
Der Vergleich der Oper mit einer Schiffsreise klingt sehr plausibel und ist ja auch eine einprägsame Metapher. Sicher hat der Ethnologe Lévi-Strauss dabei auch an seine eigenen Erlebnisse gedacht. An die weite Reise per Schiff, die den 26-jährigen Wissenschaftler 1934 zum ersten Mal nach Brasilien führte. Und dann seine Flucht 1941 vor den Nazis auf dem überfüllten Ozeandampfer Kapitän Paul Lemerle in
dem quälend heißen Laderaum, über Martinique und Puerto Rico nach New York.
Wie er sie in seinem vielleicht berühmtesten Buch »Traurige Tropen« beschrieben hat. Dort findet sich auch eine aufschlussreiche Passage über das, was man seit Proust als Mémoire involontaire bezeichnet. In der brasilianischen Wildnis verfolgt ihn eine abgedroschene Melodie.
Auf dieser Hochebene des westlichen Mato Grosso fesselte mich nicht so sehr das, was mich umgab und was ich wohl nie wieder sehen würde. Vielmehr verfolgte mich wochenlang eine abgedroschene Melodie, die meine Erinnerungen noch ärmer machte, nämlich die Etüde Nummer 3, Opus 10 von Chopin, die, wie um mir Hohn zu sprechen, dessen Bitterkeit ich ebenfalls empfand, alles zu enthalten schien, was ich hinter mir gelassen hatte.
Aber weshalb ausgerechnet Chopin, einen Komponisten, für den er nie eine Vorliebe gehegt hatte, im Gegensatz zu Wagner, Stravinsky oder dem verehrten Claude Debussy?
Die Genüsse, um deren Willen ich Debussy den Vorzug gab, fand ich nun bei Chopin. Jedoch gleichsam in Andeutungen, in noch unsicherer und so verhaltener Form, dass ich sie anfangs nicht bemerkt hatte. Nun vollzog ich einen doppelten Fortschritt. Indem ich mich in das Werk des älteren Komponisten vertiefte, enthüllte es mir Schönheiten, die jenem verborgen bleiben müssen, der nicht zuerst Debussy gekannt hat.
Erstaunlich, dass bei dem Verfasser des wilden Denkens die außereuropäische Musik keine tieferen Spuren hinterlässt. Die abendländische Musik schlägt den Takt, ist sein Messinstrument. An ihrem Beispiel demonstriert er scheinbar universale Gesetze.
Also um das 17. Jahrhundert herum das mythische Denken, ich möchte nicht sagen verschwand, aber im westlichen Denken in den Hintergrund rückte, tauchte anstelle der Erzählungen, deren Aufbau noch immer dem Modell der Mythologie gefolgt war, die ersten Romane auf. Und genau zur gleichen Zeit erleben wir das Auftauchen der musikalischen Stile, die das 17., besonders das 18. und 19. Jahrhundert kennzeichnen.
Nach Lévi-Strauss charakterisiert die europäische Kunstmusik ein klar definierter Anfang und ein ebenso deutlich markiertes Ende wie die mythologischen Erzählungen. Eine Banalität, im ersten Moment ebenso irritierend wie die genetische Verwandtschaft zwischen Mensch und Schwein. Aber Lévi-Strauss weiß, aus solchen Banalitäten Honig zu saugen. Eine Sinfonie zum Beispiel habe
einen Anfang, eine Mitte, ein Ende. Dennoch würde ich nichts von einer Sinfonie begreifen und ihr keinerlei musikalisches Vergnügen abgewinnen, könnte ich nicht in jedem Augenblick das, was ich kurz vorher gehört habe, zusammenbringen und mir der musikalischen Gesamtheit bewusst bleiben. Man kann zum Beispiel das musikalische Prinzip von Thema und Variationen nur dann wahrnehmen und fühlen, wenn man sich bei jeder Variation an das zuvor gehörte Thema erinnern kann. Jede Variation hat eine ihr eigentümliche Färbung, wenn man sie unbewusst einer vorausgegangenen Variation, die man bereits gehört hat, hinzufügen kann.
Der Vortrag einer mythischen Erzählung und die Darbietung von Musikwerken haben noch eine weitere Gemeinsamkeit. Sie verlangen vom Rezipienten, betont Lévi-Strauss, eine Art ununterbrochene Rekonstruktionsarbeit.
Dabei handelt es sich nicht nur um eine globale Ähnlichkeit. Es sieht tatsächlich so aus, als habe die Musik damals, als sie die einzelnen Satzformen einführte, nur jene Strukturen wiederentdeckt, die bereits im Bereich des Mythos vorhanden gewesen waren. Es ist zum Beispiel auffallend, dass die Fuge, die zu Bachs Zeit ihre feste Form erhielt, den Verlauf bestimmter Mythen getreu wiederholt, in denen zwei Personen oder zwei Personengruppen vorkommen. Die mythische Lösung der Vereinigung ist struktural den Akkorden sehr ähnlich, die ein Musikstück abschließen und beenden. Denn auch sie stellen eine Vereinigung von Extremen dar.
Traiter le mythe comme, disons, un observateur venu d'une planète lointaine, quand toute l'humanité aurait disparu de la surface de la Terre.
Man muss sich klar machen, wer die Mythen verstehen will, der ähnelt einem Beobachter auf einem weit entfernten Planeten. Das ist so wie mit dem Lesen einer Orchesterpartitur, die man in einer Bibliothek wiederentdeckt hat. Man kann sie nicht so lesen wie einen Roman, einfach von links nach rechts. Das reicht nicht aus. Man muss auch die einzelnen Stimmen der jeweiligen Instrumente von oben nach unten simultan mitlesen.
Lévi-Strauss' Zauberwort heißt Struktur. Die Struktur ist wie die Orchesterpartitur gewissermaßen der genetische Code der Kultur. Sie verbindet alles und unterliegt allem. Rondo, Sinfonie und Arie, Debussy, Wagner und Jean-Philippe Rameau. Lévi-Strauss hat Rameau eine längere Studie gewidmet und nicht Josquin des Prez oder Claudio Monteverdi, dem Schöpfer der modernen Oper. Vielleicht weil Rameau ein Zeitgenosse des von Lévi-Strauss verehrten Jean-Jacques Rousseau war. Sollte Rameau etwa ein Vorläufer des Strukturalismus sein? Tatsächlich beginnt der Essay Rameau hören mit dem erhellenden Hinweis:
Die Harmonielehre Rameaus geht der strukturalen Analyse zeitlich voraus.
Und Lévi-Strauss führt aus:
Rameau bewies, dass man vom Grundakkord der Dur-Tonart aus alle anderen als Umkehrungen des Ersteren erzeugen konnte. Die strukturale Analyse schlägt dasselbe Verfahren ein, wenn sie die Zahl der Eheregeln oder die Zahl der Mythen reduziert. Sie führt mehrere Regeln oder Mythen auf ein und denselben Typus ehelichen Tausches zurück, die nur anders transformiert sind.
Nicht Rameau, Mozart, Rossini oder Ravel gehörten zu Lévi-Strauss' Hauskomponisten, sondern Richard Wagner. Nach seinen Vorlieben gefragt, antwortete der alte Lévi-Strauss einmal:
Meine Vorlieben haben sich über die Jahre hinweg geändert. Aufgewachsen bin ich als kleines Kind mit Wagner. Und Debussy habe ich erst nach ihm kennengelernt. Bevor ich Peleas hörte, kannte ich den gesamten Wagner. Zwischen meinem 15. und 25. Lebensjahr widmete ich Strawinsky einen Kult. Inzwischen bin ich wieder sehr viel stärker auf Wagner zurückgekommen.
An Wagner bewundert der Strukturalist Lévi-Strauss nicht nur den Aufbau der mythischen Erzählung, besonders im Ring, sondern auch eine Zergliederungsarbeit, den Gebrauch der Leitmotive.
Das Leitmotiv weist auf das Mythem voraus. Überdies leistet der Kontrapunkt der Leitmotive und der dramatischen Dichtung eine Art strukturale Analyse, weil er anhand von gleitenden Übergängen oder Verschiebungen Handlungselemente einander überlagert, die sonst lediglich zeitlich aufeinander folgten. Thank you.
Ganz allgemein fällt auf, was die Musik angeht, ist Lévi-Strauss von einer souveränen Inkonsequenz. Einerseits attestiert er der Musik absolute Gegenwärtigkeit im aktiven, vitalen Akt des Hörens, andererseits sagt er ihr baldiges Ende, den Verlust an Bedeutung und völlige Marginalisierung voraus, ihr Verschwinden als elementarer Bedeutungsträger.
Heute beobachten wir etwas, das logisch gesehen jenem Vorgang sehr ähnlich ist, als der Mythos als literarische Gattung verschwand und durch den Roman ersetzt wurde. Wir beobachten das Verschwinden des Romans überhaupt. Und es ist durchaus möglich, dass das, was im 18. Jahrhundert geschah, als die Musik die Struktur und die Funktion der Mythologie übernahm, sich heute wieder ereignet. Und zwar in der Form, dass die sogenannte serielle Musik den Roman als Gattung eben in dem Augenblick ablöst, da dieser aus der literarischen Szene verschwindet.
Das Verschwinden des Subjekts, des Romans oder der großen Oper war zur Zeit, als Lévi-Strauss dieses Statement machte, ein heiß debattiertes Thema. Doch es geht hier wohl nicht so sehr um das Verschwinden als um das Unverständnis des Strukturalisten gegenüber der sogenannten seriellen Musik.
Im Fall der seriellen Musik ist die natürliche Verankerung unsicher, wenn sie nicht ganz fehlt. Nur auf ideologische Weise kann das System mit einer Sprache verglichen werden. Denn im Gegensatz zur gesprochenen Sprache, die von ihren physiologischen und sogar physikalischen Grundlagen untrennbar ist, wird dieses System abgetrieben, seit es selber seine Taue zerschnitten hat. Ein Schiff ohne Segel, das sein Kapitän, überdrüssig, dass es nur als Brücke dient, aufs offene Meer hinausgesteuert hat, in der geheimen Überzeugung, dass er, wenn er das Leben an Bord den Regeln eines minutiösen Protokolls unterwirft, die Besatzung von der Sehnsucht nach einem Heimathafen und seiner Bestimmung ablenken wird.
Ein berühmter Lévi-Strauss-Leser und Freund ist Pierre Boulez. Haben auch Sie sich mit der strukturalen Anthropologie von Lévi-Strauss beschäftigt, die in gewisser Hinsicht eine ähnliche Sprache spricht wie die serielle Musik, wurde der Komponist einmal gefragt. Boulez?
Das war sehr merkwürdig. Wir haben seine Werke studiert, aber Lévi-Strauss war überhaupt nicht einverstanden mit den Konsequenzen, die wir daraus gezogen haben. Er hat gesagt, Schönberg ist zu weit gegangen. Manche Leute sind in ihren Gedanken zwar sehr avanciert, aber wenn sie ihre Domäne verlassen, werden sie plötzlich konservativ.
Was Boulez vor allem beeindruckte, war nicht so sehr die inhaltliche Darstellung, sondern
es war mehr das Denkmodell.
Je älter Lévi-Strauss wurde, umso mehr haderte er mit seiner Zeit. Er hasse das Reisen und gehe auch nicht mehr in die Oper.
Weil ich ahne, dass das Boot unter dem unerträglichen Gewicht einer Inszenierung und eines Bühnenbildes Schiffbruch erleiden wird, die sowohl die dramatische Dichtung als auch die Musik beleidigen.
Besonders missfalle ihm das heutige Regietheater.
Ungebildete und mit falschen Idealen vollgestopfte Regisseure lassen die Wagnerschen Götter und Helden sich direkt auf der Bühnenerde dahinschleppen. Sie mobilisieren sie im Dienst von Ideologien des jeweiligen Augenblicks. Das ist eine grobe Sinnwidrigkeit.
Am liebsten würde er auf den Regisseur verzichten.
Das einzige Problem, das sich der Regisseur stellen sollte, aber dafür reicht eigentlich schon der Orchesterleiter, der das Werk wenigstens kennt und achtet, liegt darin, herauszufinden, was dem Komponisten vorgeschwebt haben mag und es nach besten Kräften wiederherzustellen, mit den technischen Mitteln ausgerüstet, über die man heute verfügt. Aber bitte keine kinematografischen Projektionen einfügen. Die Oper ist eine Stilisierung des Realen.
Lévi-Strauss' Verhältnis zur Musik scheint auf dem ersten Blick ziemlich unsystematisch, überraschend, surreal und willkürlich zu sein. Was haben Rameau, Chopin, Wagner, Debussy, Ravel miteinander zu tun? Nichts, nicht viel oder doch? Der Soziologe und Lévi-Strauss-Kenner Ferdinand Zehentmeier meint dazu,
Auf jeden Fall lässt sich festhalten, dass Lévi-Strauss wertvolle Hinweise liefert für eine neuartige Kombination theoretischer Perspektiven, die musikästhetisch von allgemeiner Bedeutung sind. Dazu gehören eine medizinische, eine akustische, eine linguistische, damit unmittelbar verknüpft, eine kognitionstheoretische, eine semiotische und schließlich natürlich auch eine genuin musikologische.
Lévi-Strauss war ein genialer Gedankenspieler und Formalist. Charakteristisch für ihn ist folgende Anekdote, wie er sie selbst überliefert hat. So wandte er sich einmal an den Komponisten, Dirigenten und Lehrer von Pierre Boulez, an René Leibowitz mit der Frage:
Gibt es Mythen, die sich nicht in Musik übersetzen lassen?
Am Anfang, so das Gedankenspiel, stehen zwei völlig verschiedene Erzählungen.
Scheinbar ohne jede Beziehung zueinander, die sich fortschreitend verflechten und miteinander verschmelzen, bis sie am Ende nur noch ein einziges Thema bilden. Wie würden Sie ein Musikstück mit einer derartigen Struktur nennen? Nach einigem Nachdenken sagte er mir, dass es in der gesamten Musikgeschichte kein ihm bekanntes Musikstück gäbe, das eine solche Struktur habe. Deshalb gibt es keinen Namen dafür. Ein derart strukturiertes Musikstück war aber offensichtlich möglich. Einige Wochen später schickte er mir eine Partitur, die er komponiert hatte und deren Struktur dem Mythos, den ich ihm erzählt hatte, entlehnt war.
Der Mann, von dem Pierre Boulez den Strukturbegriff übernahm, der Vater der strukturalen Anthropologie und der modernen Mythologie, er wurde einmal nach seinem Lieblingswerk gefragt.
Wenn ich wählen müsste, die Meistersinger. Es handelt sich um ein Werk, das frei ist von allem, was als theatralischer Flitter und Schwulst erscheinen könnte. Und es ist ein Meisterwerk, das von der Geburt eines Meisterwerks handelt. Denn hier, und ich sehe nicht, wo das sonst noch so wäre, sieht man wirklich, wie ein Werk geschaffen wird. Wir sehen, wie es entsteht, Form annimmt, sich entwickelt. Wenn ich die Meistersinger höre, habe ich wirklich das Gefühl, nochmals die Erfahrung zu durchleben, die ich mache, wenn ich, nein, nicht ein Meisterwerk produziere, das tue ich nicht, aber ein Buch schreibe.